Der Change Labor Podcast.
Willkommen bei einer neuen Folge des Change Labor Podcasts. Heute interviewen wir wieder einen unserer Kunden, Thomas Berger, Unternehmer, Geschäftsführer der Promenten GmbH mit Sitz in Ingolstadt. Mit ihm philosophieren wir über das harte Los oder das schöne Leben als Unternehmer, die freudvollen, aber auch die schwierigen Seiten, eine Firma zu gründen, zu leiten, sie wachsen zu sehen und ihre Veränderung zu begleiten. Schönen guten Morgen zu einem heldenhaften 8.47 Uhr an einem Samstag. Wir freuen uns, dass wir einen gemeinsamen Kunden heute interviewen dürfen, Thomas Berger von der Firma Promethen, mit dem wir seit einigen Jahren einen Veränderungsprozess durchleben, ihn begleiten, unsere Erfahrungen machen. Und wir werden in gewohnter Weise auch unsere Arbeitsfragen dann auch noch mit ihm gemeinsam diskutieren. Das ist wirklich ein sehr spannender Manager und Geschäftsinhaber. Etwas unüblich, nicht so im Mainstream, würde ich jetzt mal so sagen. Schönen guten Morgen, Thomas.
Schönen guten Morgen.
Ja, und meine Co-Interviewerin ist heute auch Irene Kerntaler-Moser. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen auch aus meiner Seite.
Ja. Üblicherweise haben wir eine kurze Herleitung, die habe ich ja schon vorweggenommen, wie wir selbst auch zu unserem Interviewpartner stehen oder gekommen sind. Ich würde sagen, nicht nur ein normaler Kunde, sondern auch, wo auch über die Jahre, wo wir schon zusammenarbeiten, Irene auch schon etwas länger, durchaus auch sowas wie eine Art sehr tiefe Beziehung, fast auch, ich würde auch sagen, eine Freundschaft entstanden ist. Das ist unser Kontakt oder auch wie wir zu unseren Kunden oder zu unserem Interviewpartner stehen. Ich würde dich bitten, Thomas, hast du mal so in groben Zügen, da war natürlich sehr viel los in deinem beruflichen Werdegang und Leben, aber mal in groben Zügen uns einmal erzählst, wie war dein Werdegang? Du hast eine Firma gegründet, die ist mittlerweile sehr groß geworden ist. Wie war dein beruflicher Werdegang mit Aufbau der Firma?
Ja, also nochmal hallo Thomas, hallo Irene. Vielen Dank für die Möglichkeit, diesen Podcast gemeinsam mit euch zu machen. Und vielleicht nochmal ein kleines Wort vorweg. Also es ist tatsächlich nicht nur eine berufliche Beziehung, sondern es ist mittlerweile ein sehr intensives Vertrauensverhältnis. Und wir als Promethen, aber ich auch als Thomas Berger, wir konsultieren die beiden Herrschaften gerne mal, wenn es irgendwelche kritischen und außergewöhnlichen Themen gibt, weil wir gerne diesen Blick von außen haben, der uns sagt, du, ich sehe da was, vielleicht könnte an der einen oder anderen Stelle eine Stellschraube drehen, damit sich Dinge optimieren oder verbessern. Ja, mein beruflicher Werdegang, vielleicht zu meiner Person, ich bin 1968 geboren, werde also dieses Jahr 58. Und habe einen klassischen Ausbildungsweg gemacht, wie man das in Österreich, ich bin Österreicher, so tut. Ja, ich bin in die Volksschule gegangen, dann ins Gymnasium, dann auf die HTL und habe irgendwann mal 1989 für den Fachbereich Maschinenbau/Waffentechnik in meiner Heimatstadt Ferlach meine Matura abgelegt, ohne zu wissen, was mich irgendwann mal da draußen erwartet in dieser Berufswelt. Und dann kam ein Angebot von einem Freund von mir, der gesagt hat, du, die suchen da Leute in Deutschland bei einem Ingenieurbüro. Hast nicht Lust, dir das mal anzuschauen? Und ich wusste, ich würde gern mal was verändern. Ich wollte raus aus meinem Kärnten mal die Welt sehen. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann einfach da kurzfristig gestartet habe. Und die Idee war eigentlich nur, die Zeit bis zum Bundesheer zu überbrücken, 3 Monate. Von Juli bis September, grob, ja. Aber es kam halt völlig anders. Ich bin dann da geblieben, ja. Das Ingenieurbüro hat sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Also ich habe da wirklich, als würde man heute sagen, so als Werkstudent angefangen. Ich habe Zeichnungen fotokopiert, ich habe irgendwelche Ordner sortiert und was weiß ich. Da habe ich mir gedacht, okay, dafür habe ich jetzt eine HTL-Ausbildung gemacht, um da hier als Hilfsjackel zu arbeiten. Aber okay, es war halt so, ja. Und ich habe dann das Ingenieurbüro gewechselt und bin dann zu einem anderen Ingenieurbüro gegangen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ich war von Anfang an freiberuflich tätig, ja. Also mich hat das, ich wusste nicht, was das bedeutet, angestellt oder freiberuflich, das hat man uns nicht beigebracht, aber ich war freiberuflich tätig. Das heißt, ich habe eigentlich seit 1989 selbstständig gearbeitet. In der Selbstständigkeit natürlich damals als Ein-Mann-Firma, ja. Habe einmal im Monat dem Ingenieurbüro eine Rechnung geschickt für meine Leistung und damit habe ich quasi den Einstieg in meine Selbstständigkeit schon automatisch gemacht, ja. Das war damals übliches Modell und hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt. Und irgendwann mal gab sich dann die Möglichkeit von so einem Ingenieurbüro, dass ich in einer Erdölraffinerie ein kleines Projekt angenommen habe. Da war auch irgendwie so eine Datenaufnahme zu machen. Und dann haben wir gedacht, okay, bevor ich hier jahrelang irgendwelche Zeichnungen anfertige, wäre es ganz praktisch, sich mal so eine Anlage von innen anzuschauen. Und ich war tatsächlich völlig überwältigt. Also wenn man von den ganzen Dingen vorher noch nie irgendwas gesehen hat und kommt dann zum allerersten Mal in so eine Erdölraffinerie rein, wo alles riesengroß ist, es dampft und zischt und brodelt überall. Alles natürlich im sicheren und geschützten Rahmen, logischerweise. Aber es war schon sehr imposant, ja. Und da haben wir gedacht, okay, also das gibt's da draußen in dieser Welt. Diese Industrie war mir völlig fremd, weil als Maschinenbau, Waffentechnik war ja das überhaupt nicht mein Metier. Mir war aber damals schon klar, wo ich die Schule abgeschlossen habe, dass ich auch in dem Bereich nicht arbeiten werde. Ja. Mir war klar, ich möchte gerne mal nach Deutschland oder eben ins Ausland. Ich möchte gerne im Idealfall gut Geld verdienen. Ob ich eine Firma gründe oder nicht, das war zu dem Zeitpunkt nicht meine Beabsichtigung, aber es hat sich halt mehr oder weniger so ergeben, ja. Und dann bin ich in dieser Raffinerie da geblieben, es hat mir ganz gut gefallen und habe gemerkt, okay, da ist sehr viel, im übertragenen Sinne, sehr viel Musik drinnen, was es für Möglichkeiten gibt, sich beruflich zu betätigen, vielleicht auch weiterzuentwickeln. Ich kannte das ja alles nicht. Also ich war von Anfang an im Grunde ein Autodidakt. Ja. Mir hat keiner beigebracht, wie man eine Firma führt, noch wie man eine Anlage plant oder Stillstand plant oder was auch immer. Ja. Und dann hat sich eben so ergeben, dass dieses Ingenieurbüro gesagt hat, du, da gibt's einen Stillstand. Stillstand vielleicht erklärt, ist eine Großrevision von einer Prozessanlage, in dem Fall eine Erdölraffinerie. Und ich habe gerade die Tage, weil ich gerade einen Vortrag vorbereitet habe für eine Messe, auf der ich jetzt nächste Woche bin, mir die alten Bilder rausgezogen und tatsächlich war dann meine erste Großabstellung in so einer Raffinerie 1994 in Karlsruhe, ja, und ich war absolut überwältigt, was da abgeht in so einer Großrevision, ja. Da kommen irgendwie 3.000 bis 4.000 Leute, die zerlegen die Anlage in alle Einzelteile. Und da habe ich mir gedacht, okay, und das soll dann in 3 Wochen alles wieder funktionieren und zusammengebaut sein. Hat funktioniert, glücklicherweise. Ich war nicht alleine dafür verantwortlich, logischerweise. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist ein Business, das kann ich mir vorstellen. Also dieses Turnaround-Management, große Revisionen und vor allen Dingen die Planung und Arbeitsvorbereitung dazu. Ist ein sehr komplexes, sehr technisches Thema, aber es hat auch sehr viel mit Management und später habe ich das dann halt auch kennengelernt, mit Weitblick zu tun, ja. Was tue ich zu welchem Zeitpunkt, in welcher Reihenfolge und so weiter, ja. Also ich bin dann quasi in dieser Sparte geblieben, weil es mich wirklich fasziniert hat. Das war was völlig Neues, was völlig Unbekanntes und was völlig das mich so richtig geflasht hat, weil man gedacht hat, boah, ja, ich glaube, da könnte ich was draus machen, ja. Und dann hat sich's halt so ergeben, dass ich in diesem Bereich Raffinerie geblieben bin und habe über verschiedene Ingenieurbüros oder später dann auch eigenständig als Ingenieurbüro Berger habe ich mir meine Aufträge besorgt und habe eben diese Stillstände geplant und war in der Ausführung dann wie so ein Qualitätsmanager, Bauaufsicht so in der Richtung, ja. Das hat viele, viele Jahre gedauert, von 94 bis 2002 in etwa. Ich war ein kleines Ingenieurbüro mit 3, 4 Mitarbeitern. Und das war eigentlich ganz spannend. Aber ich habe schon gemerkt, da gibt es möglicherweise noch eine Möglichkeit, das zu vergrößern. Also da gibt es noch Potenzial nach oben. Ja. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Ich habe 2002 in der Raffinerie in Ingolstadt meinen späteren Geschäftspartner und sehr geschätzten Freund und Kollegen, den Gerhard, kennengelernt, der zu mir gesagt hat, du, warum machen wir eigentlich nicht gemeinsam eine Firma auf? Ja? Und ich war zu dem Zeitpunkt sehr zurückhaltend und sehr skeptisch, weil ich habe so diesen Kontrollmechanismus und ich habe mal gedacht, naja, ich will das aber ganz genau kontrollieren, wann, wie und mit wem und so weiter. Ne? Interessant war eigentlich, dass der Kunde, auch ein Raffineriebetreiber, zu uns gesagt hat, Leute, ich unterstütze das vollständig, ja, weil erstens einmal seid ihr pfiffige Leute, ihr versteht die Technik und die Abwicklung zu einer Großrevision und wir haben immer jede Menge Arbeit, ja, nicht nur für euch, auch für andere. Und das hat dann eben fast 3,5 Jahre gedauert, bis wir uns zusammengesetzt haben und gesagt, so wie erstes Mal, wie soll denn diese Firma heißen, ja, und wer soll alles drin arbeiten und was ist, heute würde man sagen, was ist die Value Proposition, davon habe ich früher nichts gewusst, dass es sowas gibt. Ich habe aber einfach gemerkt, ich habe Bock drauf, in dieser Branche zu arbeiten und das Ganze zu vergrößern. So, also haben wir 2005 das komplette Jahr genutzt, um die Firmengründung vorzubereiten. Und haben dann 2006, am Freitag, den 13. Januar, haben wir die Firma gegründet, sind bei einem Notar gesessen in Kandel, das ist in der Pfalz, Rheinland-Pfalz in Deutschland, und haben Proventien gegründet, ja. Und, das war für mich wirklich so ein Meilenstein, weil ich habe mir gedacht, okay, eine Firma zu gründen ist schon eine außergewöhnliche Geschichte. Vorher war ich halt eigenständiger, selbstständiger mit ein paar Freiberuflern, aber das andere war schon nochmal eine komplett andere Hausnummer. Ja. Und es hat auch so einen inneren Auftrieb gegeben und auch irgendwie so hat mich mit Stolz erfüllt, wo ich damals gemerkt habe, und gut, das ist jetzt genau 20 Jahre her, ja, aber trotzdem hatte ich damals schon die Idee oder beziehungsweise das Gefühl, wow, da wollte ich ja tatsächlich mal hin, ohne dass mir das immer so bewusst war oder dass ich mir das irgendwo aufgeschrieben habe, so mit einem Vision Board oder was, sondern, aber ich habe gemerkt, hey, das ist eigentlich genau das, weil, und das wurde uns auch später dann im Prozess öfter gespiegelt, ihr seid doch die krassen Unternehmertypen, ihr beiden, ja. Wir fragen uns, warum ihr das nicht schon viel früher gemacht habt. Aber ich war einfach zu stark in dem Thema, schaffe ich das, kann ich das, wie wird das ausgehen? Ich war zu der Zeit junger Familienvater, hatte ein Haus gebaut, was natürlich finanziert war und musste abbezahlt werden, all die Dinge. Also es waren sehr viele Zwänge da, wo ich natürlich schon tatsächlich allen Mut zusammennehmen musste und zu sagen so, okay, ich gehe den Schritt. Ja. Und heute muss ich sagen, bin ich froh, dass ich den Schritt gegangen bin, weil es war von da an nicht immer ein einfacher oder leichter oder stetiger Weg, aber es war trotzdem so, wenn man es jetzt mit dem Börsenchart vergleichen würde, ne, der Trend ging immer aufwärts, ja. Also, egal, welche größeren oder kleineren Rückschläge wir erlebt haben, wir sind immer weitergegangen und wir haben immer an dieser Vision festgehalten, da kann was Großes draus werden. Zu der Zeit waren es vielleicht 5, 6 Mitarbeiter. Und die hatten aber schon wichtige Stammkunden, mit denen man vertragliche Konstellationen oder Verabredungen hatte. Und dadurch gab es quasi eine kontinuierliche, sichere Auslastung, ja. So. Und Gerhard war eher immer derjenige, der gesagt hat, lass uns doch mehr draus machen, ja. Er war so an meiner Seite eher der Visionär. Ich war eher so der kritische Hinterfragende, der auch natürlich versucht hat, immer die ganze Thematik Finanzen und Personal und all das, was ich heute ja auch noch mache, ja, so im Blick zu behalten und im Fokus. Und seine Vision war immer, es ist gut, was wir machen, aber da geht noch mehr. Und lass uns doch mal überlegen, ob man nicht irgendwo bei einem Kunden mal auch ein größeres Projekt eigenständig abdecken kann. Ja.
Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu, du hast gesagt, die Value Proposition, das war dir am Anfang noch unklar. Nachträglich betrachtet, das war die neue Value Proposition.
Was es heute auch noch ist, interessanterweise, ja. Wir haben ja, ursprünglich hatten wir den Claim Momentum Projektmanagement im Anlagenbau. Sagt schon ungefähr was, kann man sich was darunter vorstellen. Aber nachdem wir das dann noch einmal revidiert hatten, war es dann plötzlich nah am Kunden, nah am Projekt. Und das ist für mich eine viel eindeutigere Aussage, weil genau das ist das so, wie wir arbeiten. Ja, wir sind sehr von der Mentalität her sehr hands-on. Das heißt, wir sind mit dem Kunden in einem Projekt und gehen da Seite an Seite mit dem durch die ganzen Themen durch. Ja. Natürlich haben wir die Expertise in unserem Haus, wir haben auch die Erfahrungswerte, wir stellen auch mal kritische Fragen. Die Value Proposition, wenn ich dir in einem Wort erklären dürfte, wäre das, wir identifizieren uns zu 100% mit dem Projekt und zu 100% mit dem, was der Kunde benötigt. Ja.
Ich muss zugeben, ich musste mich auch erst einlesen. Das Thema ist mir vorher nicht bekannt. Stillstand. Habe es aber für mich so aufgelöst, das ist etwas, was ein Kunde nicht gerne macht. Das ist nicht so, mit der Geld verdient, sondern eher Geld potenziell verliert. Also die Anlage läuft nicht. Also insofern ist es ja fast so was wie eine Knebelfunktion. Also ihr habt ja euren Kunden in der Hand. Also wie gestaltet ihr diese Beziehung eigentlich? Das ist etwas, was ich nicht gerne mache. Wie gern gebe ich dafür auch Geld aus?
Ja, also eine Knebelsituation würde ich jetzt nicht sagen. Der Name Stillstand ist natürlich vollkommen irreführend, weil da steht im Prinzip gar nichts still, außer die Anlage. Und alle anderen rennen wie die Ameisen durch alle möglichen Anlagen und Gänge und so weiter. Nein, also für uns ist es immer eine partnerschaftliche Geschichte, mit dem Kunden gemeinsam diese Projekte abzuwickeln. Der Kunde kommt zu uns, weil er die Expertise schätzt, weil er die auch in vielen Fällen die ruhige und besonnene Art und Umgehensweise schätzt und eben auch dieses Vorausschauende. Weil wenn ich heute so eine Großrevision plane, und wenn wir von einer Großrevision reden, dann geht es da darum, eine Anlage außer Betrieb zu nehmen und für 3 bis 4 Wochen komplett zu revidieren. Vielleicht in einem ähnlichen Kontext könnte man sich vorstellen, wie das bei Werksferien bei irgendeinem Automobilhersteller ist, ne? So grob. Ja. Und die Vorbereitungszeit ist allerdings das Entscheidende. Und das sind fast 1,5 Jahre. Ne? Weil ich habe eine Menge von Arbeitspunkten, vielleicht 50.000, 60.000 Arbeitspunkte, die muss ich vorher planen, damit ich sie dann gezielt abwickeln kann. Und das ist genau unsere Stärke, dass wir wirklich in die Details reingehen und im Idealfall die Arbeiten so vorplanen, dass es dann möglichst wenig bis gar keine Rückfragen gibt, wie die geplanten Tätigkeiten. Die große Herausforderung in so einer Revision sind dann die ungeplanten Tätigkeiten. Ja. Und das ist dann auch wiederum unsere Expertise, dass man da, in dem Fall ist jetzt zwar heute auch unser Thema, aber in einem anderen Kontext, da gibt es auch einen Change-Prozess. Ja. Was muss ich mit einer unvorhergesehenen Reparatur machen? Das ist genau eben auch unsere Expertise, das sehr kurz, sehr effektiv und sehr, sehr individuell dann mit dem Kunden gemeinsam zu lösen. Ja.
Wie ging es dann weiter?
Wir sind so kontinuierlich gewachsen, haben immer wieder den einen oder anderen Kunden auch dazu gewonnen. Und interessanterweise ist es ja so, wenn man in dieser Branche erstmal so ein bisschen etabliert ist, dann kriegt man auch Kontakte. Ne? Dann sagt der eine, du, ich habe da gehört, dann gibt's einen Bedarf, kannst dich mal über meinen Kontakt dort melden. Und wir sind, wie gesagt, stetig gewachsen. Wir haben dann tatsächlich auch den Sprung ins Ausland gewagt und hatten ein relativ großes Projekt in Rotterdam. Da gab es allerdings in dem Moment nur ausschließlich das Thema Turnaround Management. Ja, so. Und das war so bis 2000, 11, 12 grob, würde ich mal sagen. Wir waren in ganz Deutschland bei allen namhaften Raffinerie-Chemiebetrieben tätig. Und wie gesagt, Gerhard war immer derjenige, der gesagt hat, ich merke, wir haben in der Position, wo wir jetzt tätig sind, für das eine besondere Gewerk, nämlich in unserem Fall der Gerüstbau, haben wir zu wenig Einfluss. Ja, zum einen auf die Vertragskonstellation, zum anderen auf die Ausführung und zum dritten auch auf die Qualität, was da abgeliefert wird. Ja. Und dann waren wir eben bei einem großen Kunden eher auch in dem Bereich Koordination tätig. Und Gerhard ist ja jemand, der immer so mit ganz großen Augen und Ohren durch die Welt geht und versucht immer Dinge in Erfahrung zu bringen und weiterzubringen und ab anzuschieben, habe ich mir auch viel davon abgeschaut, weil ich gemerkt habe, okay, ihr kennt es vielleicht, wenn man von dem Sog drinnen ist, dann ist es relativ viel leichter zu sagen, okay, traue ich mir auch zu. Ja, ich war eher so anfänglich eher der Zurückhaltendere. Naja, sei es drum. Er hat dann Wind gekriegt von einem großen Projekt und hat gesagt, was hältst du davon, wenn wir uns da als Generalunternehmer bewerben für Gerüstbau mit allem drum und dran, ja? Ein großer Industriekunde, weltweit tätig. Wir als mini kleines Ingenieurbüro damals mit vielleicht 18 oder 15 Leuten haben gesagt, hey, dürfen wir euch mal ein Angebot unterbreiten, ja? Das war 2017. Genau. Also in der Zwischenzeit haben wir natürlich kontinuierlich immer weitergearbeitet. Es ist ja so, wenn man in diesem Raffineriegeschäft, Turnaround-Geschäft tätig ist, dann hat man quasi tatsächlich sowas ähnliches wie eine kontinuierliche Auslastung, weil diese Anlagen müssen ja regelmäßig gewartet und revidiert werden, ja. Das heißt, ich habe da so eine Grundauslastung sowieso gehabt und auf dem Aufbauend haben wir dann gesagt, lass uns mal den Move probieren, zum Kunden hinzugehen und zu sagen, wir können dir das als Gesamtpaket anbieten. Ja. Und wir haben gerade letztens drüber gewitzelt. Er hat gemeint, er war ungefähr 128 Mal bei dem Projektleiter vor der Tür gestanden und hat so richtig gesagt, hey, ich würde euch gerne mal erklären, wie wir das machen würden mit dem Gerüstbau in dem Projekt. Ja. Naja, es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir uns dann quasi endlich mal einen persönlichen Vorstellungstermin gewährt haben, ja. Zwei Projektleiter saßen uns da gegenüber und wir haben da mal Promainting vorgestellt und was wir so tun und auch wie wir in so einem großen Projekt, also wir reden ja über CapEx-Projekte größer 500 Millionen Investitionsvolumen, wie wir in so einem Projekt den Gerüstbau abwickeln würden, ja, so. Und wir haben auch den Kunden sehr kritisch hinterfragt, ob er sich bewusst ist, was er da macht, wenn er das vertraglich anders aufzieht. Ja. Damals war halt die Methode zu sagen, man hat einen kompletten Generalunternehmer, der bringt alles mit. Ja. So. Wir haben gesagt, warum nicht den Gerüstbau da separat ausschreiben und anfangen und vielleicht auch beauftragen, aus vielen verschiedenen Gründen. Das hat erstmal für großen Widerstand gesorgt beim Kunden. Und wir haben dann noch einen anderen Versuch unternommen und wir wussten damals nichts über Value Selling und so weiter. Also wir haben einfach immer wieder versucht, denen zu vermitteln, hey, es gibt da eine bessere Variante. Ja. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie gedacht, okay, also wenn die schon so vehement sagen, dass es was Besseres gibt, dann lass es doch zumindest mal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Ja. Da ging es darum, dass man jetzt in einem Bereich von dem Gebäude das Gerüst quasi nicht auf der Plattform abstellen konnte, sondern man musste die Lasten nach unten abtragen. Und da haben sie gesagt, wir haben zwar im eigenen Haus eine Fachstelle für Gerüstbau, aber die können uns da keine technische Lösung bieten. Wie würde es denn ihr da angehen? Ja. Und dann haben wir gemeinsam 2017 war es, also vielleicht sogar schon 2016, mit unserem jetzigen Eigentümer, der Firma Pieri, haben wir dann ein Konzept entwickelt, haben eine 3D-Planung aufgesetzt, haben eine Statik gerechnet und haben dann ein richtig ingenieurmäßiges Dokument übergeben, wo die erstmal wirklich mit großen Augen davor gesessen sind und gesagt haben, okay, wir wussten nicht, dass es sowas gibt. Ja, so. Und da war natürlich die große Frage, ja, aber wenn wir das jetzt unserem bestehenden Juristbauunternehmen geben, wie gehen die denn dann damit um? Ja? Und dann haben die selbst relativ schnell gemerkt, okay, da braucht es offensichtlich doch eine andere Herangehensweise, weil der Juristbauunternehmer vor Ort, der konnte das nicht umsetzen. Ja? Nochmal vielleicht zum Verständnis, wir reden hier über ein Projekt, das quasi gerade am Anlaufen war. Ja? So. Und dann haben die gesagt, okay, wir haben verstanden, das, was er macht, ist technisch wirklich outstanding. Das haben wir so noch nie gesehen. Das kann uns auch kein anderer anbieten. Schickt uns doch mal auf Basis der Unterlagen, die wir euch übermitteln, ja, ein Angebot für dieses gesamte Projekt, den Gerüstbau abzuwickeln. Mit allen drum und dran, was man halt so braucht. Ne? So. Und es war so richtig Chaka. Jetzt haben sie zumindest uns mal schon so viel Vorschusslorbeeren entgegengebracht, dass sie wenigstens den Schritt gegangen sind, uns eine Anfrage zu schicken. Ne? So. Und dann war es so, dass wir gemerkt haben, wir müssen hier ganz intensiv in die eigentliche Planung einsteigen. Nun ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir konnten die überzeugen von unserem Konzept, ja. Es war für die Firma auch ein komplettes Novum, weil es hat noch nie jemand vorher sowas gemacht, ja. So. Was ich aber eigentlich, um das Ganze abzukürzen, sagen will, das war quasi so die Geburtsstunde des zweiten Unternehmensbereichs, des Gerüstbau, gemanagter Gerüstbau, Ingenieurgerüstbau, inklusive Ausführung. Und von da an hat sich natürlich das Unternehmen ganz anders entwickelt. Ja. Interessant war zu beobachten, also wir haben natürlich diesen Zuschlag gekriegt. Das Projekt ist sehr, sehr erfolgreich abgewickelt worden. Wir haben auch tatsächlich nicht nur einen technischen, sondern auch einen kommerziellen Erfolg abgeliefert. Nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden. Und von da an hat es so eine interessante Entwicklung gegeben. Dann sind wir nämlich plötzlich attraktiv geworden. Für Kunden, aber auch für Mitarbeiter. Ja. Und man könnte sagen, dass ab 2018 bis heute das Unternehmen sich quasi fast verdoppelt hat. Ja. Also wir reden über 8 Jahre, was die Mitarbeiter angeht, was die ganzen Fachbereiche angeht und auch, naja, im Endeffekt, wo wir heute sicherlich auch noch drüber reden werden, was die Unternehmensentwicklung angeht. Ja.
Ich habe eine Frage. Also zwei Fragen eigentlich. Das eine ist, das klingt danach, dass ihr sehr hartnäckig gewesen seid. Und das, also ich bewundere das total, ich finde das großartig. Und für mich ist die Frage, woher nehmt ihr die Kraft für so, woher habt ihr die Kraft genommen für so eine Hartnäckigkeit? Und das zweite passt sozusagen dazu, wahrscheinlich hängt auch zusammen. Die zweite Frage ist, du hast gesagt, ihr habt immer gesagt, es gibt was Besseres. Ja? Und das ist ja ein Stückchen weit auch eine Kränkung für einen Kunden, wenn man sagt, also du machst es zwar so, aber es gibt was Besseres, ja. Das finde ich total spannend. Woher wart ihr euch sicher, dass ihr was Besseres habt? Und wie hat der Kunde darauf reagiert? Also Hartnäckigkeit, Sicherheit, Reaktion.
Ja. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ist denn wirklich, das kommt mir jetzt gerade so bildlich, wie wir da gegenüber gesessen sind dem Kunden. Es waren damals nur die zwei Projektleiter. Und wir haben dem wirklich gesagt, quasi durch die Blume, das, was ihr hier macht, das ist oldschool und das ist Schrott, das funktioniert nicht. Und ich weiß noch, der heißt Matthias, ich soll jetzt keinen anderen Namen. Der ist von einer Sekunde auf die andere, ist der knallrot angelaufen, weil ihn das wahrscheinlich natürlich maximal getriggert hat. Um einen, dass ihm jetzt so ein nachhergelaufenes kleines Firmchen, das sagt du, das passt nicht, was er da macht. Zum anderen hat es aber in ihm auch irgendwas gemacht. Aber sonst hätte er ja nicht, das in Bewegung gesetzt zu sagen, okay, aber es ist schon nicht blöd, was die da machen. Ja, so. Und der hat uns dann auch noch später noch in weitere Projekte mit einbezogen, ja. Und das war eben so auch dieses auf Augenhöhe, auf partnerschaftlich. Und das andere Thema, ich mag dieses Wort Hartnäckigkeit nicht, ja. Der Gerhard ist ein Mensch, der kommt, ist auch ein totaler Praktiker, der ist selber Gerüstbauer, Gerüstbaumeister, der hat sich wirklich hochgearbeitet vom normalen Bauhelfer zum Manager, wenn man so will. Der weiß, wie Gerüstbau funktioniert, der weiß die Fehler im Gerüstbau. Und wir waren absolut, und sind wir heute noch, wir stehen für das, was wir nach außen repräsentieren, ja. Und wir wissen, dass das funktioniert und wir wissen, dass es auch für den Kunden einen Mehrwert hat. Natürlich darf das dem Unternehmen auch helfen und entsprechend eine Weiterentwicklung ermöglichen. Aber die Branche ist da relativ zwiegespalten. Ja, es gibt eben diesen klassischen Gerüstbau und es gibt eben den, wie wir es bezeichnen, den innovativen Gerüstbau. Ja.
Okay, Sie sagen, das kommt aus der Mitte eures Herzens und eurer Wissens und eurer, ja,
okay. Genau. Daher kann ich würde gerne das Wort Hartnäckigkeit durch Leidenschaft ersetzen, weil das ist genau das im positiven Sinne, ne, weil in Leidenschaft steckt ja auch Leiden drin. Das, aber wir brennen für das, was wir machen, auch heute noch, nach so vielen Jahren, ja. Und ich bin jetzt ja seit, wenn ich mal kurz rechne, seit irgendwie 38 oder 37 Jahren berufstätig und selbstständig. Ich brenne immer noch für das, was ich mache, ja. Ich bin jetzt dann in 2 oder 3 Wochen bin ich wieder in der Kursrevision, weil der Kunde gesagt hat, hey, wir brauchen deine Expertise, kannst du uns da bitte helfen? Und ich mache das wirklich gern, ja. Ich mache das richtig gern.
Wenn wir versuchen, sowas wie eine Zauberformel zu entwickeln, ja, gesagt, also wir sind hier Experten zusammen und wir wollen auch ein Buch darüber schreiben, erfolgreiches Unternehmertum, wohl wahrscheinlich nicht, weil wir zwei ja das so ja gar nicht sind, aber wie könnte so eine Zauberformel erfolgreiches Unternehmertum ausschauen? Ich habe jetzt Fachwissen gehört, Leidenschaft habe ich herausgehört. Was braucht es noch für diese Zauberformel? Brennen, Leidenschaft.
Ja, ja, definitiv brennen. Und ich glaube auch, es braucht einen gewissen Anteil und weniger Arroganz, ein bisschen mehr Demut, ja. Weil ich bin ein Teil von einem ganz großen Getriebe, ja. So, ich darf mich nicht überschätzen, aber ich darf natürlich auch meine Fähigkeiten nicht unter den berühmten Scheffel stellen. Ich glaube, das Wesentliche ist, und wie gesagt, ich blicke über 35 Jahre Berufserfahrung zurück, ist immer der persönliche Kontakt mit dem Kunden, aber mit allen. Und da mache ich auch keinen Unterschied, ob das da oberste Vorstand von einem Chemieindustriepark ist oder ob es ein normaler Schlosser ist, weil ich brauche jeden in seiner Funktion. Ja? Und so haben wir unsere Firma auch gebaut. Ne? Es hat jeder genau den Stellenwert im Unternehmen, den er hat, damit er zu dem Gesamterfolg beiträgt. Ja? Und ich würde auch sagen, glaub an deine Visionen, glaub an deine Fähigkeiten und lass dann nicht von irgendjemandem, der es nicht so gut weiß oder der vielleicht nur ein theoretisches Wissen dazu hat, irgendwas erzählen, was einfach nicht Proof of Concept ist. Ja? Und ich bin es heute immer noch so, wie ich sage, ich bin es schon so lang in der Branche, aber ich lerne jeden Tag noch irgendwas Neues dazu in so einer Großrevision, weil es gibt ja Situationen, die hast du ja noch nie gehabt, ja. Natürlich gibt es da Standard-Dinge, wo du sagst, okay, da muss jetzt wird es sehr fachlich, da muss jetzt ein Wärmetauscherbündel neu berohrt werden oder sowas. Also dann geht in mir sofort so ein Automatismus los, okay, ich rufe da an und dann check ich das Material, zack, 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 brauche einen Preis und dann kann ich noch checken, wie lange die Lieferzeit ist und was für einen Einfluss hat das dann auf die Gesamtausführung von dem Turnaround, von dem Stillstand. Und das ist diese Leidenschaft. Also es kommt wirklich so aus der Mitte, ja. Also das für mich wäre das Patentrezept. Wenn du nicht dafür brennst, dann
lass es.
Kannst erfolgreich werden. Ich würde nicht sagen, lass es, aber oder versuchen, Grund zu finden, warum du nicht dafür brennst, oder vielleicht, wofür kannst du denn brennen? Ja. Aber das, also rein nur das Geschäft zu machen, weil man jetzt damit Geld verdienen will oder weil man, weiß ich nicht, Porsche fahren will oder whatever, das funktioniert nicht. Das funktioniert absolut nicht, ja. Sondern es geht wirklich darum, ich habe auch eine Möglichkeit, was zu verändern, ja. Ich habe auch eine Möglichkeit, wie ich vorher schon gesagt, zu dem Großen und Ganzen was beizutragen, ja. Das erfüllt mich heute noch mit Stolz, wenn ich sage, wow, da haben wir wieder was richtig Geiles geschaffen, ja.
Sehr schön, sehr schön. Da lässt sich, lassen sich zwei Bücher füllen.
Genau, wir machen mehrbändiges Konsortium. Genau.
Falls irgendwer noch Bücher liest.
Unternehmer und ihre Philosophie. Unternehmer und Unternehmensgründer wird man selten mit Anlauf. Es beginnt nicht mit dem Businessplan, sondern mit einer Idee, nämlich der leisen Unruhe darüber, dass die Dinge auch anders sein könnten. Unternehmer sind keine Berufsbezeichnung, sondern eine Entscheidung, immer wieder neu getroffen. Gegen Sicherheit für Gestaltung, gegen das Bestehende für das Mögliche. Doch warum bleibt man es? Weil Unternehmertum mehr ist als Erfolg oder Scheitern? Es ist ein Blick auf die Welt. Probleme sind keine Störungen, sondern ein Rohstoff. Unsicherheit ist kein Risiko, sondern ein Gestaltungsraum. Und Verantwortung ist nicht Last, sondern Selbstermächtigung. Wer einmal begonnen hat, Wirklichkeit aktiv zu formen, für den wird das bloße Verwalten oft unerträglich. Das unterscheidet auch Unternehmer von nur Managern. Der bloße Manager, und das ist jetzt bitte ein Pauschalurteil, aber der bloße Manager lernt und liebt das Verwalten. Und andererseits zwitschern das oft auch die Spatzen vom Unternehmensdach, wenn unternehmerisches Chaos mit der wohlgeordneten Managerstruktur kollidiert.
Ich würde ganz gerne ein Stück weitergehen. Also ihr seid stark gewachsen. Wir sind jetzt so circa 2018, 2019 herum. Wachstum an sich ist ja auch schon Veränderung. Dann langsam gab es aber dann eine sehr klare Idee auch. Wir verändern auch unsere Struktur, wir haben andere Partnerschaften. Wie war dann so diese letzte Wegstrecke jetzt bis zu dem, wo wir jetzt gelandet sind?
Na, gab 2020 war, glaube ich, nochmal ein anderer Höhepunkt. Okay. Oder?
Ja, da hat man jetzt ja beide eine Steilvorlage gegeben. Da gab es noch den Jürgen, ja. Der, den wir auf einem sehr, sehr interessanten Projekt in der Raffinerie kennengelernt haben. Die Raffinerie hat damals auch irgendwie 600 Millionen investiert. Und der war da so der Inhaber der Terminplanung, des Projektmanagements und PMI-Papst vor dem Herrn. Und mit ihm hatten wir auch immer diesen Kontakt. Und der hat auch gesagt, wow, warum fragen nicht mehr Leute euch, wie man das machen soll? Ja. Und wir hatten auch so vereinzelt immer wieder so kleinere Berührungspunkte oder Projekte. Aber wir wussten, er ist so ein Projektmanagement-Guru, wie wir ihn mal bezeichnen, der sich eben auch mit Change und whatever auskennt. Ja. So, dann gab es dieses berühmt-berüchtigte 2020. Wir sind mit dem jetzigen Inhaber Peri in Klausur gegangen. Ein oder zwei Tage haben wir uns da eingeschlossen in so einem Kloster und haben mal gesagt, wie könnte denn eine Kooperation ausschauen? Da war noch nichts von Firmenverkauf oder so im Raum gestanden, jedenfalls nicht von unserer Seite. Und dann haben die halt mal ihre Strukturen uns gezeigt. Und unsere Strukturen waren halt quasi auf einem halben Blatt automatisch irgendwie erledigt. Mehr gab's nicht, ne? Dann haben wir gemerkt, okay, eine Kooperation kann nur funktionieren in dem Industriegebiet, Bereich oder auch in dem, wenn ich mit einem Konzern zusammenarbeiten will, wenn ich quasi organisatorisch auch meine Hausaufgaben gemacht habe. Ja, so. Und dann haben wir so spontan und impulsiv übersehen, haben wir eben den Jürgen angerufen und da kam dann auch nach und nach die Arena mit ins Boot, in dieses Team, Projektteam, ja. Haben gesagt, du, lass uns mal zusammensetzen. Wir haben da noch jede Menge Hausaufgaben. Wir merken einfach, dass die Struktur unserer Firma nicht mehr passt zum Wachstum und zur Größe. Ja, so. Und die haben dann gesagt, ja, okay, lass uns mal überlegen, was können wir da machen. Und die sagt, wir sind da eher sehr spontan und pragmatisch. Und ich sage, ja, dann lass uns da ein Projekt entwickeln. Und so entstand dieses UE-Projekt, Unternehmensentwicklung pro Maintenance, wo wirklich alles erstmal völlig auf den Prüfstand gestellt haben. Wir haben sie in Frage gestellt. Können wir so weiter wachsen? Was brauchen wir? Was fehlt uns? Wo müssen wir eine andere, eine neue Struktur reinbringen? Und auch, was bringt uns das dann, wenn man quasi jetzt eine Unternehmensrestrukturierung ist vielleicht ein bisschen zu groß gedacht, aber einfach eine Unternehmensorganisation bauen, ja? Wir waren damals zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, vielleicht 2/3 von dem, was wir heute sind, ja, hatten aber schon die großen Projekte, auch das Acetylen-Projekt zum Beispiel war da mit dabei. Und das war auch ganz praktisch, dass er genau oder ihr als Team damals genau in dem Zeitpunkt uns begleitet habt. Weil so konnte man schauen, okay, was brauchen wir denn?
Funktioniert es, ja.
Was brauchen wir auch zum Kunden rüber? Und da haben wir es natürlich ganz klassisch aufgesetzt, so mit Projektcharter, Treibpunktkostenzuschätzung und was weiß ich. Und ich bin ja ein Freund, ein totaler Freund und der Gerhard auch von diesen wenn man das machen, dann braucht es auch eine vernünftige Struktur. Ja. Es braucht einen Zeitplan, es braucht ein Commitment von allen Beteiligten und das hat dann nochmal einen kompletten, im wahrsten Sinne des Wortes, einen kompletten Change gebracht, weil dann haben wir gemerkt, okay, so können wir nicht weiter tun, weil es war nicht viel niedergeschrieben oder organisiert. Ja. Es gab jetzt keine genaue, was weiß ich, was haben wir da alles entwickelt, zum Beispiel die Company Guidelines, die Werte zum Beispiel, das war total wichtig und auch unterhaltsam, wie wir auf diese Werte dann letzten Endes gekommen sind, ja. Also wir haben viele, viele Klausuren dann mit Jürgen, Irene und mit dem Hans, genau, haben wir gemacht und das war nicht nur fürs Unternehmen bereichernd, sondern auch für mich persönlich. Weil ich bin ja so ein Mensch, ich denke mir, da geht ja auch energetisch ganz viel ab in so einem Prozess. Ja. Also das ist ja nicht nur stur Zahlen und Fakten und Daten auf ein Blatt Papier zu schreiben, sondern es geht ja zu mindestens 70-80% erstmal um den Menschen und dann um die Technik dahinter.
Wir haben damals ja, also ihr habt ja einen Unterschied, also es ging einerseits um darum, das Projektmanagement oder euer Projektmanagement beim Kunden zu standardisieren und zu strukturieren, damit sozusagen auch das, was euch beiden an Qualität im Kopf ist und ihr auch einfach lebt, weil ihr so seid, wie ihr seid, dass das da funktioniert und ihr auch weitergeben könnt an die Kollegen. Und gleichzeitig habt ihr auch strukturell gearbeitet, also an den Strukturen der Organisation selber. Weil es ging ja auch um die Frage, ob ihr noch wen in die Geschäftsführung reinnimmt oder ob ihr zu zweit bleibt. Es ging um den Aufbau von Abteilungen. Es ging um den Aufbau, Beginn eigentlich von Führungskräfteentwicklung auch bei euch. Ja. Das war schon sehr spannend für mich auch zu sehen. Sozusagen, ihr seid ja hands-on, ja? Also ihr seid jetzt nicht der Haufen von Leuten, die hinterm Bildschirm sitzen und jeder macht sein Ding mit irgendwelchen Zahlen in irgendwelchen Codes, sondern ihr seid Leute, die auf einer Baustelle stehen und mit anderen Leuten reden. Und das ist eigentlich auch einer eurer echten Assets gewesen, dass ihr nicht nur euer Know-how habt, sondern dass ihr auch einfach, dass euch Kommunikation bei so wahnsinnig wichtig ist. Ja? Und eine Qualität in der Kommunikation und mir mit meinem Fokus und meinem Interesse an Meetings. Ja? Ich fand das ja dann ganz großartig, zum Beispiel mit euch über eure Meetings zu reden und zu sagen, dass ein Check-in hilfreich ist. Und einer meiner Glücksmomente in meiner persönlichen Karriere oder persönlichen Glücksmomente in der Karriere ist, wie du mir dann ein Jahr später sagst, dich schrecklich aufgeregt hast, dass deine Kunden keine Check-ins machen. Bei euren Meetings immer, ja. Ja, ist das nicht schön? Ja, also dieser Übersetzungsprozess von was gibt es an Tools und was gibt es an Denke und was gibt es an vernünftigen Ansätzen und was hilft euch? Ja, das fand ich hochinteressant in dem Prozess.
Woran hat es noch gemerkt, dass sich jetzt doch gravierend etwas verändert?
Kannst du die Frage etwas konkreter stellen?
Ihr habt jetzt begonnen, Struktur zu verändern, dem Wachstum anzupassen. Ihr habt größere Projekte, wahrscheinlich auch höhere Umsätze gemacht. Das sind eigentlich sehr gute Seiten noch. Gab es auch Schattenseiten des Wachstums?
Ja und nein. Also was wir tatsächlich gemerkt haben, war ein gewisser Widerstand, ja. Weil irgendwo habe ich das heute schon mal gelesen, Leute wollen ja keine Veränderung, ja. Da zähle ich mich auch gerne dazu. Das war schon anfänglich, zumindest bei denen, die jetzt nicht im Kernteam dabei waren, ja, war das schon eine Herausforderung. Ja, was machen die da und warum braucht man sowas? Das kostet alles einen Haufen Geld. Wir sind ja viel zu klein. Als Unternehmen, da mache ich nicht mit. Oder einer hat mir gesagt, ja, da wünsche ich euch viel Glück dabei. Und ich habe gedacht, ja gut, aber du bist ja auch Mitarbeiter bei Promenten. Also warum willst du uns Glück? Du bist ja nicht eingeladen, mitzumachen. Also das hat schon einiges an Unruhe und Wirbel gekostet, aber es hat trotzdem nie an der Projektabwicklung oder Projektqualität einen Einfluss genommen. Ja. Ihren Kunden nur unwesentlich, weil wenn wir in solchen Projekten arbeiten, dann sind wir ja in der Kundenstruktur, sagen wir mal, implementiert. Ne? Dann muss ich dem seine Prozesse verwenden. Ja. Natürlich hat es uns schon leicht getan, speziell jetzt in dem Bereich, und das finde ich bis heute grandios, dass man da so vehement drauf gepocht hat, ihr braucht jemanden, der sich hauptamtlich ums Controlling und um die Finanzen kümmert, ja. Und ihr seid auch schon groß genug, um zum Beispiel ein ERP-System einzuführen, wo auch erstmal der Widerstand war, ja, braucht man sowas. Ja, aber wenn du halt mal 55 Mitarbeiter hast und einen relativ großen Umsatz, dann reicht halt die Excel-Liste irgendwann mal nicht mehr aus, um einen Überblick zu behalten. Und auch nicht das, was der Steuerberater liefert, weil Monate, nachdem man die Rechnungen alle gebucht hat, die BWA mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, oh, ich glaube, da müssen wir gegensteuern. Ja, so. Also wir wollten ja diese Transparenz. Wir wollten auch schauen, wo sind quasi die dunklen Flecken im Unternehmen, die es gilt mit Licht zu beleuchten, um zu sehen, was können wir noch optimieren, ja. Und du hast auch dadurch irgendwie ein anderes Standing beim Kunden, ja. Weil du eben nicht mehr so wie sehr Hinterhoffirma bist, sondern du hast eine Unternehmensstruktur gebaut, ja. Und weil wir gerade Hinterhoffirma gesagt haben, die Firma, die wir damals gegründet haben, 2006, das war bei mir zu Hause im Keller ein 6 Quadratmeter Büro. Und da habe ich halt quasi alles, wie es irgendwie möglich war, da hin und her gesteuert, ja. Also wirklich so Microsoft-mäßig von der Garage in die große, weite Welt, ja. Und es kamen dann eben auch Anschlussprojekte, wo man dann eben die Internationalisierung noch mitgenommen haben, ja. Wir hatten ein sehr, sehr großes Projekt in Antwerpen. Wir hatten ein sehr, sehr großes Projekt in Frankreich. Haben jetzt aktuell wieder ein sehr großes Projekt in Rotterdam. Das ist alles eben dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wir brauchen unter der Geschäftsführung diese klassische Ebene von Führungskräften, die sich um die Themen kümmern, ja. Personal, Finanzen, Vertrieb, alles, was es dazu braucht, ja. Und dann haben wir eben auch gesagt, okay, wir müssen es auf mehreren Schultern verteilen, weil das war ja ein ganz großes Learning. Irene und Thomas und Hans, wollt ihr nicht mal, Irene und Jürgen und Hans, wollt ihr nicht mal, Gerhard und Thomas, wollt ihr nicht mal ein bisschen was abgeben, ja? Weil wir waren ja so, das können wir nur selber und das müssen wir alles selber entscheiden, das müssen wir alles selber machen. Aber wir waren eigentlich schon komplett overload, ja. Also ich würde nicht sagen, wir waren in Burnout, weil es hat einfach zu viel Spaß gemacht. Aber es war halt schon so, wow, ich glaube, wir dürfen jetzt dann wirklich was abgeben, ja. Und die Herausforderung ist natürlich, welche Leute setze ich da ein und wie brief ich die und wie kann ich die eben auch zu ihrer Verantwortung und zur Führungsqualität heranbilden und heranziehen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der nach wie vor noch anhält, ja, weil es gibt nicht die Führungskraft, die setzt sich da hin und dann funktioniert die von Anfang an und darauf und immer, sondern das ist ein laufender Prozess, wo wir jetzt auch noch drinnen sind. Ja.
Wie schwer oder wie leicht gibt ein bis dahin erfolgreicher Unternehmer seine Agenten ab?
Schwer. Ich für mich kann nur sagen schwer, weil erstmal schwer, so muss ich sagen, ja, so muss ich es formulieren, weil ich in dem Punkt eher ein misstrauischer Mensch bin, warum auch immer, ist halt so in meinem Naturell, für mich sich immer die Frage stellt, okay, kann der andere das und macht er das in meinem Interesse? Ja, also das war für mich ein großer Lernprozess, zu sagen, okay, ich gebe jetzt das Thema Finance und Controlling ab. Ich bin natürlich immer noch oben drüber. Ich war es halt nicht gewohnt, in so einer Struktur zu arbeiten und zu sagen, da gibt's ein Head-Off, da gibt's ein Dienen und da gibt's ein Jenen, ne? Und ich bin dann trotzdem noch als verantwortlicher Geschäftsführer für den Bereich oben drüber und habe das letzte Okay oder das letzte Veto zu geben. Aber das war für mich tatsächlich ein sehr krasser Lernprozess, weil ich war halt gewohnt, das alles selber zu tun und auch selber zu entscheiden. Ja.
Was hast du daraus gelernt? Also wie ist jetzt deine jetzige Philosophie des Abgebens? Ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich so einige Jahre noch ausgelassen, die gar nicht unwesentlich waren für die Firmenentwicklung. Ja. Also hast du definitiv losgelassen, ja, auch strukturell. Oder gehen wir vielleicht diese letzten 2-3 Jahre noch durch, oder 3-4 Jahre sind es dann eigentlich noch die Lücke sehen.
Das machen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir hatten dann 2020 dieses Unternehmensentwicklungsprojekt, das bis, glaube ich, 22 oder vielleicht sogar Anfang 23 gedauert hat, mit der gewissen Herausforderung. Damals war halt gerade Corona und alles, was da so die ganzen Dinge etwas behindert hat. Mhm. Und wir haben dann schon gemerkt, dass es eine Veränderung gebracht hat. Ja, eher an so kleinen Dingen, dass man dann, hat man tatsächlich Firmenwerte festgelegt, da hat man dann auch Kommunikationsregeln festgelegt, Meetingregeln festgelegt. Wir haben trotzdem immer versucht, das möglichst pragmatisch zu halten, weil die Leute, die bei uns arbeiten, die wollen nicht eine Konzernstruktur haben. Ja. Die schätzen dieses Hands-on, dieses sehr, sehr Operative, wo man auch gemeinsam draußen beim Kunden im Projekt quasi Seite an Seite steht und vorangeht. Auf dem aufbauend haben wir dann gemerkt, okay, und das war dann auch wieder ein ziemlicher Change, wo wir uns mit dem Gerhard zusammengesetzt haben und gesagt, so, können wir denn aus eigener Kraft noch weiter wachsen, ja? Beziehungsweise, was würde das bedeuten für den Einzelnen, für die Organisation, wenn wir jetzt sagen, wir, jetzt groß gedacht, wir verdoppeln das ganze Unternehmen nochmal, ne? Und dann sind wir relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, wir brauchen da jemanden, der uns dabei unterstützt, oder wir trauen uns, den Schritt zu gehen, das Unternehmen auch im Sinne einer geregelten Nachfolge, ja, die auch irgendwann mal ansteht, an eine Firma, an ein Unternehmen oder an wen auch immer zu verkaufen. Ja. Also quasi sich einem großen Unternehmen, einem Konzern oder was auch immer anzuschließen. Ja. Das war dann quasi auch nochmal so dieser Change. Ja. Und der Prozess ging auch schon 22 los, wo man zum ersten Mal so gesagt hat, da gibt's ja dann so diese Thematik, du kommst in eine Unternehmensbewertung rein, du kommst in eine Due Diligence rein, du du kommst in diverseste Verhandlungssituationen rein. Und im Rückblick betrachtet, war es von der zeitlichen Situation optimal, dass wir 2020 das UE-Projekt gestartet und dann 2022 abgeschlossen haben, weil dann hat man eine klare Struktur, die man vorweisen konnte. Ja. Der neue Inhaber, der musste jetzt nicht quasi bei Null anfangen, sondern der hat gesagt, oh, das ist interessant, das habt ihr schon alles, das ist ähnlich wie bei uns oder das müssen wir ein bisschen adaptieren. Und das war natürlich auch nochmal, weil wir haben jetzt über Loslassen geredet und über ein Change, das war natürlich der größte Loslassen-Prozess ever, weil du verkaufst deine Firma quasi, du verkaufst dein Kind jetzt an eine neue Mutter, wo man wirklich lange, kann man ehrlicherweise sagen, gehadert haben, ist das der richtige Schritt oder nicht. Aber dadurch, dass wir die Firma Pferde schon sehr lange kannten, hat man natürlich schon diesen Match gehabt, dass man gewusst hat, okay, die ticken ähnlich, die haben vor allen Dingen die Produkte und Dienstleistungen in Ergänzung zu dem, was wir haben und auch brauchen. Und deswegen konnte man sagen, okay, es ist wahrscheinlich an der Stelle jetzt der richtige Schritt, weil es in unserem privaten Umfeld, also meine Kinder nicht und Gerhard, die Tochter auch nicht, die haben nie gesagt, ich will das mal übernehmen oder will da mal mitmachen oder ich könnte mir vorstellen, da irgendwo einzusteigen. Also war es klar, da braucht es eine Veränderung. Ja.
Wie war dann noch dieser letzte Schritt, in dem er ja eigentlich noch schon einen Schritt getan hat? Aber wie läuft das im Moment?
Ja, man hat es seit 2 Jahren, bist du angestellt?
Seit 2,5 Jahren bin ich angestellt. Ja, sind es jetzt 2,5 Jahre? Genau. Also vielleicht Chronologie. Mitte 23 war dann der Übergang von Momentum auf Pferde, 100%ige Tochtergesellschaft. Und dann hat eben eine Post-Merger-Integration gestartet, wo viele technische Dinge geklärt wurden, organisatorische Dinge. Und das, was es für mich immer wieder gezeigt hat, und das war schon in der Due Diligence oder auch im Verkaufsprozess dann und mit dem SPA und was da alles so ausgearbeitet wird, diese ganzen Verträge. Unser M&A-Berater hat immer gesagt, Leute, ihr seid echt krasse Unternehmer. Ja? Das, was ihr da gebaut habt, das ist grandios. Das haben wir so nie gesehen, weil wir sind immer so in diesem, das ist unsere Firma, das ist unser Baby und dafür gehen wir und dafür stehen wir und dafür brennt unser Herz. Ja. Und natürlich bin ich jetzt angestellter Geschäftsführer, aber mein Herz schlägt nach wie vor für die Firma. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich so cool, jetzt gehört es dem anderen, das geht mich nichts mehr an. Zum einen bin ich natürlich sowieso verpflichtet, als Geschäftsführer Dinge richtig zu tun und ordentlich zu tun, aber ich brenne dafür, ja. Und wenn man sagen würde, wer ist das Gesicht von ProMainten und wer ist der Repräsentant für draußen, dann bin das ich und der Gerhard und vielleicht noch ein paar andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wir sind ProMainten. Natürlich gehören wir jetzt zu einem großen Unternehmen, aber ich entscheide nach wie vor sehr, sehr viel, auch intuitiv und aus dem Bauch, ja, weil ich weiß, okay, es ist gut fürs Unternehmen, ja.
Lass uns doch so ein wenig von diesen sehr, sehr praktischen, pragmatischen Geschäftsgebaren weggehen und auf die Idee der Veränderung eingehen. Wir haben vor ein paar Tagen mal ein Gespräch geführt, wo du deine Change-Philosophie unter Anführungszeichen uns einmal oder wir es andiskutiert haben und du hast da so einen 4, 5 Faktoren gesagt, die haben mich sehr spannend gefunden. Also wie würdest du deine, in der Erfahrung, dass sehr viel Veränderung jetzt schon mitgemacht, sowohl langsames Wachstum, kontinuierliches Wachstum, bis hin auch so zu fast einer schockhaften Veränderung des Verkaufes und all strukturelle Anpassung. Was ist wichtig in Veränderung für dich und wo würdest du es auch allgemein sagen?
Eine hochinteressante Frage. Also vom Wesen her will ich eigentlich keine Veränderung. Das sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Ja. Das Leben hat mich aber immer wieder in alle nur erdenklichen Situationen gebracht, wo es ohne Veränderung null ging. Ja. Ich glaube, für mich persönlich, was mir hilft, mir einfach mal so in mich zu gehen und zu sagen, so, was passiert denn da jetzt gerade, ne? In dieser Veränderung mit mir, mit meinem Umfeld, haben wir einen Einfluss drauf, muss ich da jetzt irgendwie hektisch reagieren oder panisch oder was auch immer, oder darf ich das einfach so zulassen, wie es ist, weil aus meiner Erfahrung, das Leben macht ja ohnehin keine Fehler, sondern es passiert immer genau das Richtige, was passieren soll. Es klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber das ist tatsächlich so das, was ich wie gesagt, ich werde jetzt 58 dieses Jahr, das war immer so, im Nachhinein haben wir gedacht, ah, okay, dafür war das also gut. Habe ich in der Situation nicht erkannt, aber es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, ja. Also für mich persönlich, ja, reflektieren hilft mir sehr, ja. Vielleicht auch Dinge mal aufschreiben, okay. Manchmal mache ich auch so eine Plus-Minus-Liste. Was bringt mir das? Was verniere ich dadurch, ja? Fürs Unternehmen oder für eine Organisation auf jeden Fall frühzeitig die Leute einbinden und abholen. So, Leute, ich erkläre euch gerne, warum wir das machen, was wir da vorhaben, wie wir auch vorgehen werden, wen wir uns da dazu holen zur Unterstützung und wo wir auch hinwollen. Ja? Also ich mache ja nicht einen Change-Prozess, damit ich einen Unternehmensberater ein bisschen Geld schicke, sondern ich will ja was verändern. Ja? Nichts ist blöder, egal in welcher Branche, aber speziell bei uns, zu warten, dass sich irgendwas verändert. Ja, sondern ich muss es und ich darf es selber verändern. Das ist auch meine Verantwortung, das zu verändern. Ja, ich brauche quasi immer diese gewisse Herausforderung, diesen gewissen Nervenkitzel. Was ist denn da noch möglich? Ja, sind wir schon am Ende unserer Möglichkeiten? Und die Irene hat mir mal so ein Buch geschenkt. In jedem Unternehmen steckt ein professionelles oder ein besonderes, ich weiß nicht genau, wie dieser Buchtitel heißt. Und das hat mich total angesprochen. Ne? Haben wir denn schon unsere allen Potenziale ausgeschöpft? Oder geht da noch was? Ja? Also immer dieses noch ein bisschen weitergehen. Nicht so dieses höher, schneller, weiter, sondern haben wir schon die optimale Organisation? Oder sind die Leute tatsächlich in der Position, wo sie gerade tätig sind, sind sie da optimal eingesetzt? Ja? Wie ist denn die Kommunikation mit den Menschen? Ist es auf Augenhöhe? Bin ich transparent genug? Also mir ist vor allen Dingen so dieses Zwischenmenschliche, das ist mir total, total wichtig, weil das Unternehmen lebt von und mit den Mitarbeitern. Ja? Und da kann ich nicht einfach Dinge irgendwem überbügeln und sagen, so, das ist es jetzt. Manchmal brauchst du natürlich da schon eine klarere Ansage, dass man sagt, so, wir sind aber jetzt in einer Situation, da braucht es eine Veränderung aus diesen und jenen Gründen, aber ich möchte euch gern mitnehmen und abholen. Ich brauche euch sozusagen auf dem Weg als Begleiter. Wir sitzen ja letzten Endes eh alle im gleichen Boot. Ja? Und dann macht es ganz viel Sinn, wenn man, wie bei Vicky und die starken Männer, vielleicht erinnert ihr euch dann noch, dort vorne immer einer gebrommelt, damit alle im gleichen Takt rudern. Ja? Also es darf so eine Harmonisierung und eine, auch so dieses ja, ich verstehe, was ihr vorhabt. Ich habe vielleicht, also wenn ich jetzt aus der Mitarbeitersicht rede, ne, ich habe vielleicht einen gewissen Widerstand oder vielleicht ein gewisses größeres Fragezeichen vor mir, aber erklär was bitte, ja. Und eben auch die Leute fragen, du, wie geht's dir damit? Ne? Das ist die berühmte Frage von der Irene immer, wie geht's dir damit? Habe ich mir nie gestellt, die Frage, aber ich merke gerade, scheiße, zieht sich mein Brotkorb zusammen oder kriege eine trockene Kehle oder whatever. Ja. Also
ich erinnere mich dran, da ist ja, der Jürgen ist ja dann krank, das erste Mal krank geworden. Und wir haben dann in den Projektmeetings, in der Check-in-Runde, hat er einfach davon erzählt. Und am Anfang waren ein paar junge Kolleginnen und Kollegen etwas so, also so, warum macht er, also sozusagen, ist es jetzt passend, ja? Mhm. Also einfach auch, weil es halt doch, ja, mein Gott, im Job redet man selten über die eigenen Krankheiten, aber der Jürgen ist ja so, der redet ja frisch von der Leber weg, was ihm so einfällt. Und der ist so irgendwie auch ganzheitlich immer irgendwie da. Und das hat mit der Zeit auch die Kultur dann verändert, weil auf einmal die Jungen auch angefangen haben, dann und wann so zu erzählen, wie es ihnen geht, weil sie gedacht haben, okay, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ja. Und das war so für mich so ein schönes Beispiel von, das ist nicht, weil ihr nichts zu tun habt, sondern weil dadurch auch Vertrauen wächst. Ja? Und die zwei Chefs haben nicht gesagt, also der Berater soll sich mal zurückhalten oder so, sondern ihr habt darauf ganz herzlich und emotional und empathisch reagiert. Ich finde wirklich in das Empathische. Und das fand ich immer sehr faszinierend, sozusagen diese sehr, schon einfach sehr technische, durchaus auch gefährliche Kontext, in dem ihr gearbeitet habt. Das heißt, man muss sehr genau arbeiten, man muss auf viele Dinge sehr, sehr technisch aufpassen und gleichzeitig dazu die empathische Fähigkeit, auf Menschen einzugehen und dafür dann eine gute Struktur zu finden. Das fand ich immer sehr bewundernswert.
Vielleicht so zur Erklärung, der hier schon mehrmals angesprochene Jürgen war so ein langjähriger Berater im Team und so auch eigentlich mein Vorgänger im Beratungsteam.
Genau.
Und liebe Grüße an der Stelle auch an den Jürgen.
Ja, genau.
Die Schattenseiten. Das Werk steht also im Vordergrund. Der Erfolg und der Unternehmerlohn sind angenehme Nebenerscheinungen. Die Geschichten bekannter Unternehmer zeigen aber auch, wenn der kommerzielle Erfolg das Unternehmen wachsen lässt und dieses zwangsläufig gemanagt werden muss, bleibt die unternehmerische Vision und die Innovationsfähigkeit auf der Strecke. Das ist oft die Katharsis des Unternehmens. Ein wichtiger Entscheidungspunkt, oft auch der Person des Unternehmers oder der Unternehmerin. Es kommt in jedem wachsenden Unternehmen zum Abschnitt des Abgebens. Manager müssen delegieren und damit Verantwortung abgeben. Das scheint wiederum für eingefleischte Unternehmer oft ein schwieriger Schritt zu sein, weil man ja etwas persönlich Aufgebautes weitergibt. So wie man sich vielleicht auch schwer tut, ein selbstgebautes Möbelstück herzugeben. Aus Mitarbeitersicht scheinen Unternehmer oft stur, bockig und unverträglich in der Veränderung zu sein. Von den unternehmerischen Geschäftsmodellen ganz zu schweigen, da kämpfen ganze Generationen von Managern, wenn ihr Unternehmer ein quasi arbeitsloses Einkommen bezieht. Wofür? Aber unternehmerisches Risiko bedeutet eben auch Erfolg. Es kann ja genauso gut auch unternehmerischen Misserfolg bedeuten. Und damit, ein Blick in die Tageszeitungen reicht, mitunter auch Totalverlust und Abstieg.
Okay, ein Themengebiet würde ich noch ganz gerne ansprechen. Das haben wir schon wirklich sehr, sehr umfangreich in alle Richtungen gesehen. Ich habe die Promethean, deine Firma, eure Firma, unüblich werteorientiert empfunden. Werte haben viele, so als verschriftlichte Kultur. Aber bei euch habe ich immer wieder den Unterschied gesehen, dass das auch gelebte Werte sind, nicht nur die irgendwo stehen, sondern dass das auch immer wieder eingefordert als Grundlinie. Wie siehst du deinen Zugang zu Werten? Wie wirken sie auch in Unternehmen? Wie wirken sie aber auch in deinem Leben? Welche Funktion haben Werte?
Ich glaube, die haben eine ganz große Funktion und Bedeutung in meinem Leben, ja. Vielleicht Werte oder Prinzipien, ich weiß nicht, wie man die differenziert, diese zwei Begriffe, aber ich bin tatsächlich so gestrickt als Mensch, dass mir Werte wichtig sind. Ja. Vielleicht ist das erziehungsbedingt oder ist es einfach nur die Persönlichkeit, aber ich kann nicht in einem Umfeld arbeiten, wo quasi diese menschlichen Werte fehlen. Ja. Also Mir ist der gegenseitige Respekt zum Beispiel total wichtig, eine Zuverlässigkeit, auch so wirklich transparent zu sein. Das sind alles so Dinge, ich komme ohne diese Werte oder ohne diese Fähigkeiten kann ich weder im Privatleben mich vernünftig bewegen oder weiterentwickeln, noch im beruflichen Umfeld. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass wir das schon zu einem großen Stück weit vorleben als Geschäftsführer, ja, dass sich das dadurch auch auf die Organisation auswirkt. Weil ich meine schon, dass wir ein sehr, mit einigen, wahrscheinlich, die hat man ja immer Ausnahmen, dass wir sehr respektvollen Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Und mir hat kürzlich mal, das haben ja schon mehrere Leute gesagt, aber kürzlich erst wieder jemand gesagt, du, ich bin bei Promainten wegen ihr, weil ihr so authentische und greifbare Menschen seid. Ja? Also wegen euch bin ich bei Promainten, weil wir einfach diese menschliche Komponente gefällt. Und das haben auch einige Mitarbeiter zu uns gewechselt, weil sie eben in ihren Firmen so anonym waren. Ja, sondern wir haben, glaube ich, schon verstanden, dass der Mitarbeiter das zum großen Teil zum Erfolg des Unternehmens beiträgt oder Basis dessen ist. Ja, also das ist einfach, wie soll ich das formulieren? Ich habe jetzt gerade so ein blödes Wort gehabt, aber das gefällt mir eben nicht. Also das Humankapital, aber wenn es dem Mitarbeiter nicht gut geht oder wenn er quasi, oder mir natürlich auch, ne, wenn da irgendwas im Argen ist, dann wirkt sich das sofort auf die komplette Organisation aus. Ja. Und es braucht es auch, weil du hast Ausstellungssituationen, die sind mega stressig. Ja. Du hast Herausforderungen in jeglicher Art und Weise, die man sich manchmal gar nicht mal vorstellen kann. Und wenn dann aber trotzdem so diese Häslein da ist, hey, ich kann mich drauf verlassen, ich kann mit jedem Thema zu meinem Vorgesetzten oder zu meinem Geschäftsführer kommen und es gibt immer einen Ansatz oder eine Lösung, die man das Thema quasi aus der Welt schaffen, dann glaube ich, haben wir schon ganz viel erreicht. Ja. Also ich bin sehr lösungsorientiert auch dadurch geworden. Ja. War mir vielleicht vorher nie so bewusst, aber ich versuche halt schon immer, wir hatten gerade jetzt dieses Disc-Training, ne? Eine Phrase, wo jeder gesagt hat, das bist du, du hörst aktiv zu und du lässt die Leute ausreden, ja. Habe ich offensichtlich irgendwann mal so irgendwo aufgeschnappt oder ich lerne auch viel aus Abschauen oder aus, was mir bei anderen Menschen nicht so gefällt und was ich zum Beispiel gar nicht mag, wenn mir jemand permanent das Wort fällt und ich schon merke, wenn ich gegenüber sitze, der ist schon ganz woanders mit seinen Gedanken oder was auch immer. Das ist für mich keine gute Basis jetzt auf ein Gespräch oder auf einen Austausch oder vielleicht auch auf persönliche Dinge mal sich gegenseitig anzuvertrauen. Ja.
Ich denke jetzt so ein bisschen nach und da bitte ich jetzt um Verzeihung, dass ich auch ein bisschen kritischer bin. Da wird mein alter Sozialrevolutionär in mir wach. Und vielleicht war das aber schon eine Antwort auf eine Frage, die ich vielleicht erst formulieren möchte. Wenn ich höre, dass ein Unternehmer sagt, ich will, dass mein Team mitzieht, dass die sich auch emotional, aber auch im Engagement beteiligen, dann ist mir mein erster Aspekt, da musst du sie auch zu Unternehmern machen. Weil der Unternehmer hat einen großen Vorteil, er schöpft den Unternehmerlohn ein und hat dann noch darüber hinaus alle Freiheiten und sozusagen die schönen Dinge des Wachstums, des persönlichen Gewinns auch. Und das hat ja ein Angestellter nicht. Ja, beziehungsweise je nachdem, wie es strukturiert ist, ob ich irgendwie Anteile oder Aktienoptionen und so weiter habe. Also meine erste Reaktion ist immer, wenn ich will, dass meine Leute unternehmerisch arbeiten, dann sage ich immer, dann musst du sie zu Unternehmern machen. Es ist eine Paradoxie, als Angestellter unternehmerisch tätig zu sein. Da passen die Strukturen nicht ganz zum Verhalten. Sind Werte etwas, die das ein oder auch wertorientiertes Verhalten, etwas, was das zumindest etwas kompensieren kann? Oder wie stehst du auch zu dieser These von mir? Das heißt ja nicht, dass das richtig ist. Also wie mache ich Mitarbeiter zu unternehmerisch orientierten Mitunternehmer, ohne sie fachlich, sachlich, strukturiert zu Unternehmern zu machen?
Ja, zum einen kann ich das natürlich erstmal vorweg vertraglich absichern. Ja. Da gibt es eben irgendwelche Beteiligungsmodelle und so weiter, wie du schon gesagt hast, Aktiengesellschaft sind wir nicht. Ja. Was ich gemerkt habe, und wenn ich jetzt gerade so gedanklich mal alle Führungskräfte durchgegangen bin, du merkst tatsächlich schon in einem Vorstellungsgespräch oder im Bewerbungsgespräch, wie die Person sich verhält in gewissen Situationen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal unser Head of Finance nehme, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber die ist total unternehmerisch strukturiert und organisiert. Ich glaube, dass die Werte das Ganze nicht kompensieren, aber unterstützen. Ja. Also und wir haben ja jetzt noch kein gezieltes Führungskräfteentwicklungsprogramm gestartet. Das steht jetzt als nächster Schritt an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bereich Turnaround Management, Business Unit Turnaround Management, da gibt es jetzt mittlerweile einen Leiter dieser Business Unit, den wir aber herangezogen haben. Ja. Erstmal haben wir geschaut, wer könnte das sein? Ja, völlig wert sein, ja, ob es jetzt der XY oder Z ist. Und zweitens dann eben die Person entsprechend lang mit eingebunden in verschiedenste Prozesse, in verschiedenste Bereiche, um dann zu sagen, ich übertrage dir nach und nach erstmal die Leitung dieser Business Unit, aber auch so ein bisschen das unternehmerische Handeln. Ja? Und die Person zum Beispiel sagt immer zu mir, Thomas, du bist mein absoluter Mentor, ja, weil ich kann mich von dem orientieren, wie du agierst, wie du unternehmerisch vorgehst, wie du handelst, wie du Dinge angehst. Und ich glaube, auch da ist es wieder dieses Vorleben. Du wirst nicht alle Leute zu Unternehmern oder unternehmerisch denkend kriegen. Aber ich für mich kann das sagen, ich versuche das vorzuleben, ja. Ich versuche auch Dinge zu erläutern. Wenn ich sage, warum ich jetzt diese oder jene Entscheidung getroffen habe. Manchmal musst du natürlich auch Dinge anweisen, wo ich sage, so, das braucht's jetzt einfach aus den Gründen. Aber insgesamt, um deine Frage nochmal im Detail zu beantworten, ich glaube, die Werte können helfen, aber es braucht schon auch den individuellen Charakter des Einzelnen, der sagt, okay, ich habe auch Bock drauf, trotzdem, dass ich nur ein Angestellter bin, unternehmerisch zu agieren. Wie zum Beispiel auch unser neuer Vertriebsleiter, ja. Also der ist ja durchaus auch jemand, der sagt, ich bin hier wie ein Unternehmer tätig. Ich weiß, dass ich angestellt bin, aber meine Wahrnehmung bzw. meine Intention ist, denn ich rede jetzt bei einem Vertriebsleiter, ne? Wenn ich hier unternehmerisch agiere, dann tut's mir gut, tut's dem Unternehmen gut und es bringt praktisch auch so eine Dynamik rein, ja. Aber wir haben alles, ne? Wir haben jetzt quasi die wollen einfach nur Fachbearbeiter sein, ja. Es soll jetzt nicht irgendjemanden zu irgendwas degradieren, aber die wollen einfach nicht so viel Verantwortung übernehmen. Und die brauchen eine klare Struktur, eine klare Ansage, was sie zu tun haben und wie. Und dann gibt's eben wieder die anderen, die sagen so, aber am Unternehmen mitarbeiten, ja, das ist mir wichtig. Und das sind genau die, die ich dann auch entsprechend in die Organisation so einbeziehen kann oder einbauen kann, dass sie quasi diese Idee, diese Philosophie ins Unternehmen hinaustragen, ja.
Das widerlegt meine soziologische These, was aber gut ist. Thesen sind da, um widerlegt zu werden. Aber sehr.
So ärgerst, So ärgerlich, oder? Dass Thesen widerlegt werden. Eieiei. Da schlägt die Realität, die Praxis wieder die Theorie.
Ich finde, das ist ja Wissenschaft. Wissenschaft heißt Theorien widerlegen. Ja, aber ich kann da gut mitziehen auch. Ne? Also diese Fragmentierung, auch so sehr bewusst sich das die Leute, die Menschen anzuziehen, was anzusehen, also wo werden die vermutlich mitziehen, was ist naturell, was ist Potenzial, Vorleben, ja, also das ist schon ein ziemliches Paket, was mich wiederum bestätigt, das ist nicht einfach. Mhm. Also es braucht schon ein komplexes Paket. Und so einfach, Irene.
Ich hätte die Frage in diesem Kontext, Thomas, weil du hast sozusagen, du warst nicht lange ganz allein, aber sozusagen, du bist ja kontinuierlich gewachsen. Und du hast einen Fokus als Unternehmer natürlich auf deine Kunden, auf deinen Kundenprojekten, und hast aber dann immer mehr Mitarbeiter auch geführt. Und teilweise ja auch in Projekten geführt, Teile als Gesamtorganisation geführt. Was hast du dabei gelernt? Oder sozusagen, wenn du so heute drauf schaust, hast du das Gefühl, bist immer an den gleichen Themen gewesen? Oder war das von Anfang an klar und man hat halt dann seine Herausforderungen, die eh klar sind? Also man ist nicht immer gut aufgelegt und manchmal gibt es halt irgendwelche Reibereien. Und aber prinzipiell, oder würdest du sagen, boah, da habe ich schon das und das mit der Zeit dann gelernt? Oder haben sich die Leute auch so verändert? Also das würde mich auch interessieren. Nimmst du eine Veränderung wahr in dem, was Menschen brauchen, auch in der Führung, auch von dem, was sie sich erwarten? Also weil ihr habt ja das, was ihr tut, auch immer sehr adaptiert und weiterentwickelt. Und das würde mich so ein bisschen interessieren.
Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich nicht so mit einem Satz beantworten kann. Also was ist tatsächlich für mich persönlich, ich habe ganz viel über mich selber gelernt, ne? Weil im Prinzip dein Gegenüber spiegelt ja immer wieder irgendwelche Themen, die du bei dir selber vielleicht mal genauer anschauen solltest. Ja? Ich bin da relativ offen für sowas, mir dann auch Gedanken zu machen, okay, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Ja? Ich habe natürlich gar keinen Plan gehabt, keinen Vorplan, keine Strategie oder irgendwas. Ich habe einfach gemerkt, durch die Herausforderungen, die sich immer wieder neu ergeben haben oder auch durch dieses Wachstum, würde ich sagen, ich bin selber da reingewachsen. Ja? Weil es war deutlich spürbar, wo muss ich quasi jetzt wirklich meine Führungsqualitäten unter Beweis stellen, ja? Wo muss ich eine harte und eine klare Linie fahren, ja, und wo brauche ich eher einen Konsens mit dem Thema oder mit dem Mitarbeiter oder auch mit der Situation, ja, so. Und ich habe tatsächlich gemerkt, auch da wieder, was man vorher schon gesagt hat, es gibt Leute, die brauchen eine sehr enge und eine sehr klare Führung, ja, und andere wieder, denen gibt man quasi einen Bereich oder eine Aufgabe und die laufen dann, ne, ja. So, das ist, glaube ich, das, was ich gemerkt habe, in der Sensitivität zu schauen, okay, wer braucht jetzt mehr Führung und welche Führung und wo weiß ich, das funktioniert. Ja, also man redet da in diesen Organisationen immer von den Direct Reports und wir haben halt dann quasi immer diese Schulfix-Termine aufgesetzt und es ist sehr unterschiedlich, wie die Leute das bearbeiten. Ne? Finance and Controlling, da habe ich sofort einen kompletten Überblick, zack, 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 das ist Sache, pass mal auf, da will ich da dieses oder jenes empfehlen, ich brauche von dir eine Entscheidung, rechts oder links oder eine Alternative. Und bei anderen ist es wieder, ich als Mensch muss mich auf mein Gegenüber komplett einstellen, ja. Ich habe gelernt oder auch die Erfahrung gemacht, ich kann jetzt nicht sagen so, das ist die Struktur, die gilt für jeden, sondern ich muss das immer sehr individuell betrachten, ja. Natürlich muss ich als Führungskraft eben tatsächlich führen, ja. Ich muss die Leute in eine gewisse Richtung dirigieren, ihnen aber auch sagen, warum ich das tue und was ich da vorhabe und was ist da mein Antrieb. Und dann aber auch wieder gewisse Freiheiten lassen, ja. Also wir haben immer wieder so Situationen, wo es dann darum geht, okay, weiß ich nicht, was machen wir jetzt mit dem einzelnen Mitarbeiter? Ist der richtig eingesetzt? Wie wollen wir den weiterentwickeln? Wer soll sich darum kümmern? Was wir natürlich auch gemacht haben, und das finde ich sehr hilfreich, das war auch Teil von dem Unternehmensentwicklungsprojekt, ist der Onboarding-Prozess. Ja? Also je besser ich die Leute am Anfang schon reinhole, unterstütze, ihnen einen Baten gebe oder ihnen auch eben die Möglichkeit gebe zu sagen, pass mal auf, schau mal, du stehst jetzt da, wir wollen dich dahin entwickeln, umso einfacher hat es dann der Einzelne zu sagen, ah, okay, es ist ein Unternehmen, die kümmern sich um mich, die wollen mich weiterentwickeln und da bin ich als Mensch auch wichtig. Da sind wir wieder bei diesem Thema, ja. Der Mensch ist das, was einfach im Unternehmen den Unterschied macht, ja. Wir wollen keine Nummern haben, wir wollen keine Mitarbeiter haben, sondern wir wollen die Leute haben, die mit uns mitziehen, ja. Und dann muss ich auch wieder vorweggehen und sagen, so und so ist es, ja. Und so, ob ich eben mich mit dem ganzen Thema weiterentwickelt. Ich bin oftmals heute selber überrascht, wie gut mir das gelungen ist, weil ich war früher eher so einer, der sollte allein irgendwo in einem Zimmer gesessen und hat 1000 Dinge konstruiert und entwickelt und gemacht und ich habe mich eigentlich so eher weniger um alles andere gekümmert. Aber du kommst über zwei Ebenen in dieses, du musst jetzt Kommunikation lernen oder beherrschen und du musst Führung übernehmen. Das eine ist das Baustellenleben, ja. Da braucht's speziell so einer heißen Phase. Da braucht's schnelle, klare Entscheidungen, Anweisungen. Da musst du sagen, so, ich übernehme Verantwortung, egal was passiert, ja. Das ist quasi so dieses operative Baustellengeschäft. Und das andere ist eben auch dann im Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen, die ja auch mit ihren Bedürfnissen kommen. Und dann, für mich ist es immer ganz wichtig, das Gesamtbild zu behalten, ja. Wenn ich jetzt, gibt das so klassische Themen, wenn ich jetzt den einen bevorzuge, fühlt sich der andere benachteiligt. Und das ist ein riesen Spannungsfeld unter Umständen, das da entstehen kann. Da allein dessen sich bewusst zu sein, dass das gibt, diese berühmte Awareness, ja, das ist schon mal eine erste Hilfe. Ah, okay, was passiert denn da jetzt gerade, ne? Wie gehe ich mit der Situation um? Also auch da wieder, ich versuche das halt immer zu reflektieren. Ich tausche mich dann auch mit Gerhard natürlich immer sehr intensiv aus. Der hat dann manchmal einen völlig schrägen Blick auf die Situation, wenn man denkt, wow, was ein Scheiß, aber eigentlich hat er total recht. Ne? Und so haben wir es da halt mehr oder weniger hinentwickelt. Ja.
Ich frage jetzt noch, weil das ist eine alte Debatte zwischen dem Thomas und mir, beziehungsweise der Organisationssoziologie und der humanistischen Psychologie, wobei das keine, also das ist nicht auflösbar wirklich, aber es interessiert mich, wie du das erlebst. Die Organisationssoziologen, und ich dilettiere da jetzt mit meiner Frage, weil ich ja keine bin, aber die sagen immer sozusagen, du baust eine Arbeitsstruktur für die Arbeitsaufgabe. Und da gibt's Rollen drinnen und wichtig ist, dass die Menschen in diese Rollen schlüpfen und du sozusagen, es geht um diese Rollen und um Rollenklarheit und bitte als Organisation adressiere nicht den ganzen Menschen, weil das überfordert beide, die Organisation und den Menschen. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben, Thomas, korrigiere mich.
Ja, es ist nicht ganz falsch, okay?
Danke. Siehst, wie streng er mit mir umgeht. Und ich habe immer, ich denke mir immer, aber ich bin als ganzer Mensch ja letzten Endes auch am Arbeitsplatz. Ja. Da würde mich sozusagen interessieren, wie hältst du das sozusagen? Also ich habe auch immer erlebt, dass Leute, die einfach sozusagen so einen entspannten Kontakt haben, ja, und also ganz normal. Wo ziehst du eine Grenze, auch um dich zu schützen? Weil ich meine, ihr habt jetzt 50 Mitarbeiter, also könnt ihr jetzt nicht, du kannst nicht von allen Leuten wissen, wie die Kinder heißen und wo sie auf Urlaub waren, ja. Also es gibt sozusagen einfach ein, das ist einfach irgendwann mal too much. Und die Frage ist ja auch, was ist notwendig? Also was ist wichtig für das weiter voran? Gehen der Organisation und für die Projekte und so. Also das würde mich so ein bisschen interessieren. wie sozusagen, wie sehr hast du die Rollen im Blick und wo ist sozusagen dritter Mensch hervor oder wie handhabst du das oder machst du das intuitiv oder sagst du, das ist eigentlich kein Thema für dich? Könnte ja auch sein.
Es ist definitiv ein Thema. Also natürlich rein organisatorisch und strukturell gibt es halt mal die Funktionsbeschreibung. Ne? Was hat der einzelne Mensch im Unternehmen zu tun? Was hat er für Aufgaben? Was hat er nicht für Aufgaben? Aber trotzdem, wir wollen jetzt nicht die Leute in irgendwelche Schubladen pressen und sagen so, du machst nur Konstruktion und bei allem anderen haltest du bitte dich zurück. Weil ich versuche schon so ein bisschen eine Unternehmensklima zu haben, dass jeder auch seine Ideen äußern darf. Ja, ich hoffe, dass wir das Innovationslabor jetzt irgendwann mal wieder angreifen, weil das ist wirklich wichtig. Ich ziehe keine klare Grenze. Das ist auch eher so ein Thema, wo ich merke, okay, jetzt wird's mal zu viel. Ja, was weiß ich, wenn mal zum Beispiel einer abends um 22.30 Uhr noch eine WhatsApp schickt, weil er jetzt meint, er hat noch irgendwas, was er gerne mit mir klären möchte, dann gehe ich schon mal den Weg, dass ich sage, wenn es dort einen direkten Vorgesetzten gibt oder einen Head-Off, dass ich sage, klär das erstmal mit demjenigen. Und wenn es dann quasi eine finale Klärung braucht, dann komme ich wieder mit dazu. Ja, weil du wärst tatsächlich nicht mehr fertig. Und ich habe natürlich einen gewissen Vorteil, weil ich bin bei allen Bewerbungsgesprächen dabei. Ich kenne also wirklich von Anfang an die Leute. Ja, das heißt, mir ist es auch wichtig, wenn holen wir denn ins Team, ja. Wer ist es? Wie ist das so leicht mal einzuschätzen? Und natürlich, der erste Eindruck ist nicht immer der komplette Eindruck, aber ich habe schon so über die Jahre ein Gespür gekriegt. Ich habe sicherlich hunderte Bewerbungsgespräche geführt, ja, mit Bewerbungsfragebogen und ohne und so weiter. Ich kann für mich reden, ich kriege über die vielen Jahre, habe ich einfach so ein bisschen ein gewisses Gefühl gekriegt oder eine Menschenkenntnis, wo ich merke, okay, da ist eher viel heiße Luft oder da ist eher viel sehr detailliertes Wissen oder so weiter. Und auch das Menschliche darf nicht zu kurz kommen, ja, bin ich absolut dafür. Aber es braucht dann irgendwo auch mal eine klare Grenze, dass ich sage, so jetzt, das ist privat. Bitte lassen wir das auch privat. Wir können uns gern mal, weiß ich nicht, abends auf einen Kaffee treffen oder auch nicht, ja. Aber das wird jetzt dann hier nichts mehr. Das sprengt einfach den Rahmen, weil, wie du schon sagst, wenn man mit 55 Mitarbeitern jeden Tag über die privaten Probleme philosophiert, dann wird man nicht mehr fertig, ja. Es gibt natürlich Ausnahmesituationen, so wie kürzlich ist mal ein Elternteil verstorben von einer Mitarbeiterin. Da gehst du halt natürlich anders damit um, ja. Aber das darf dann auch den Raum haben, den es hat, ja. Ich habe das selber erlebt, wo man damals im UE-Projekt war, ist mein Vater gestorben. Das war natürlich auch ein herber Einschnitt, ja, wo ich dann gemerkt habe, okay, dann muss ich mich heute mal 2 Wochen rausziehen. Dann habe ich auch wieder Energie, da weiter zu tun. Ja.
Hm. Ich schaue auf die Uhr. Wie üblich haben wir bei Weitem überzogen. Was ich auch sehr schätze an unseren Meetings, dass es dann irgendwas ins Persönliche und Philosophische auch geht. Das ist genau, glaube ich, noch da, wo wir uns treffen. Trotzdem will ich jetzt langsam ganz gerne in die Schlussrunde kommen. Mit einer Praxis, die wir in unserem Beratungsprojekt eigentlich ganz gerne machen, mit so einem Checkout. Vielleicht unüblich für ein Interview, aber wir kennen die Praxis bei uns. Checkout, wie war es für uns? Womit gehen wir hinaus? Und ich darf dich, Thomas, bitten, dein Checkout zu machen.
Ja, ich bin ja ein absoluter Fan vom Checkout, genauso wie auch vom Check-in. Weil mir das immer in allen Gesprächen oder Besprechungen gefehlt hat. Man setzt sich hin und sagt, so jetzt fangen wir gleich schon mal über das Thema reden an. Ist es nicht. Also ich fand es super kurzweilig. Ja, ich habe tatsächlich für mich selber auch ganz viel mitgenommen, weil ich habe nochmal meine Laufbahn so ein bisschen Revue passieren lassen und habe mir gedacht, boah, das habe ich alles geschafft. Genial, ne? Ich fand die Fragestellungen fand ich sehr hilfreich für mich, weil ich einfach gemerkt habe, ah, okay, da braucht es quasi jetzt für euch ein bisschen Verständnis oder Input. Ich meine, ich fühle mich sowieso sehr wohl mit euch in diesem Kontext. Insofern war es für mich eine sehr angenehme 2 Stunden oder wie auch immer. Ja, also herzlichen Dank, dass ihr mir auch die Möglichkeit gegeben habt, hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Irene?
Ja, ich bin beeindruckt, dass sich das bei dir immer so, es ist immer eine spannende Mischung für mich aus Leidenschaft, Lösungsorientiertheit und es ist irgendwie, und Entspanntheit, sage ich. Ja. Es ist immer so, ja, es war dann so und dann haben wir das gemacht. Ich weiß, dass ihr immer viel gearbeitet habt. Ja. Ich weiß, dass ihr euch reinhaut. Ich weiß aber auch, dass ihr immer versucht habt, gut aufs Wochenende zu schauen. Ich weiß, dass die Promente im Heuer 20 Jahre feiert, ja, oder auch gefeiert hat, weil die Gründung war ja vor kurzem, quasi vor 20 Jahren. Du hast ja auch auf LinkedIn dazu gepostet, was ich entzückend fand, das alte Foto, großartig. Und wo ich mir denke, ja, das ist auch so etwas, was ich mir mitnehme, so die Unternehmerin in mir, zu sagen, ja, einfach machen, das, wovon du überzeugt bist, wo du gut bist. Und dann hartnäckig zu sagen, ich weiß, das geht anders. Also ich werde mir das merken, diesen Satz, ja. es gibt was Besseres, das werde ich mir merken. Und mal ausprobieren und mich dann bei dir ausweinen, wenn ich rausfliege irgendwo. Aber das finde ich wirklich gut, weil es hat sowas. Also ich weiß, dass ihr euren Kunden ganz, ganz, ganz verpflichtet seid. Ja? Und dass ihr wirklich hingebungsvoll für eure Kunden arbeitet. Und ihr seid aber auch hingebungsvoll eurem inneren Feuer, also mit dem sehr verbunden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr nicht ausgebrannt seid dabei, weil ihr diese Balance haltet. Und das finde ich sehr, sehr informativ zum Thema Arbeit. Dankeschön dafür.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Für mich ist es immer extra, also auch in meiner jetzt neuen Rolle als Interviewer, sehr hilfreich, wenn ich merke, dass der Interviewte von selbst dann wieder auf den Punkt zurückkommt. Das hast du hervorragend geschafft. indem du einfach immer wieder dich selbst auch bei allem philosophischen und auch so unternehmerisch sehr, sehr, sehr breiten Spannungsbogen, den wir hier abgedeckt haben, selbst immer wieder auch auf den Kern der Frage zurückgekommen bist. Das ist eine Fähigkeit, die nicht jeder Mensch hat. Schätze ich extrem. Auch in unserem sonstigen persönlichen Zusammenarbeiten. Vielen Dank für deine Zeit und auch vor allem für deine Offenheit. Ja, und jetzt haben wir genau 2 Stunden hier miteinander gesprochen und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, auf Wiedersehen zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank.
Schönes Wochenende. Ciao.
Ebenso. Ciao.
Epilog. Ist man Unternehmer ein Leben lang oder gibt es einen Punkt, an dem man es wieder sein lässt? Vielleicht ist das die falsche Frage, denn Unternehmertum haftet weniger an der Firma als an der Person. Man kann Unternehmen verkaufen, Rollen abgeben, sich zurückziehen, aber die innere Logik, die Neigung zur Gestaltung, zur Initiative, zum Risiko bleibt. Sie sucht sich neue Spielfelder als Investor, als Mentor, als Ideengeber oder einfach im nächsten noch ungedachten Projekt. Vielen Dank für das Zuhören bei der Unternehmerfolge des Change Labor Podcasts, warum wir arbeiten.